Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute aus Polen und zwar mit zwei Themen, die erst durch Russlands Krieg gegen die Ukraine wieder stärker in die Öffentlichkeit gekommen sind. Das eine Thema ist das Abtreibungsgesetz. Es ist eines der strengsten in Europa. Das bekommen ukrainische Geflüchtete in diesen Wochen und Monaten besonders zu spüren. Das zweite Thema ist die Energie in Polen. Denn während in Deutschland Angst vor einem Gasmangel besteht, wird in Polen die Kohle knapp. Und auch das hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Ich bin Margarete Wohlan und ich beginne diese Sendung mit den Frauen aus der Ukraine. Wie viele es sind, die im Krieg vergewaltigt worden sind, weiß niemand genau. Aber sie flohen nach Polen, um Hilfe zu bekommen. Und ja, auch um abzutreiben. Hilfe bekommen sie vor allem von Frauenrechtsorganisationen, die sich damit oft in einer rechtlichen Grauzone bewegen. Jan Kummer hat einige von ihnen getroffen.
Alexandra Magryta ist bei der Frauenrechtsorganisation Federa in Warschau für die Kontakte nach Deutschland zuständig. Sie kennt viele Schicksale von der Telefonhotline und beschreibt die Gefühlslage der schwangeren Ukrainerinnen so.
Die meisten Emotionen, die Frauen begleiten, sind Angst, Traurigkeit. Manchmal leiden sie unter dem Schock, erleben Traumata, wachen mehrmals in der Nacht auf, weil sie immer wieder diese Träume erleben. Manche wollen davon ganz viel erzählen, von ihren Erlebnissen, manche gar nicht. Einfach vergessen. Manchmal sind sie dankbar, dass sie hier in Polen sind. Manchmal sind sie auch schockiert, dass wir kein europäisches Land sind im Sinne von Menschenrechten.
Grund ist das Abtreibungsrecht in Polen. Nach einem Urteil des Verfassungsgerichts vom Oktober 2020 gilt de facto ein Abtreibungsverbot. Es gibt nur noch drei Situationen, in denen eine schwangere Frau legal abtreiben kann, erklärt Alexandra Magryta.
Die erste ist, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist, also der schwangeren Frau, oder wenn ihre Gesundheit in Gefahr ist. Und die dritte Option ist, wenn die Schwangerschaft infolge von einer Vergewaltigung oder einem anderen unlegalen Tat ist.
Doch selbst wenn eine Frau diese wenigen Kriterien erfüllt, heißt das nicht, dass Ärzte eine Abtreibung auch vornehmen. Das Gesetz lässt einfach zu wenig Spielraum für Mediziner und zu viel für klagefreudige Abtreibungsgegner. Vor diesem Hintergrund spielte sich im Herbst vergangenen Jahres der tragische Tod von Isabella S. in der südpolnischen Kleinstadt Pszczyna ab. Die Frau hatte in der 22. Woche Fruchtwasser verloren, der Fötus konnte nicht überleben. Die Ärzte weigerten sich aber, die Schwangerschaft abzubrechen, wahrscheinlich aus Angst vor einem Prozess. Kurz darauf starb die Frau an einer Blutvergiftung, was in Polen eine Welle von Protesten gegen das Abtreibungsrecht auslöste. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen die Ärzte, doch Barbara Nowacka von der oppositionellen Bürgerkoalition nimmt die Mediziner in Schutz.
Ja, man kann sagen, die Ärzte sind schuld. Aber das hetzt letztlich nur die Mediziner gegen die Frauen auf. Wäre das Gesetz nicht so, müssten die Ärzte in Polen auch keine Angst haben. Und wäre Isabella nicht in Pszczyna ins Krankenhaus gefahren, sondern 70 Kilometer weiter nach Tschechien, würde sie noch leben.
Auf illegale Abtreibung stehen in Polen laut Gesetz bis zu 3 Jahre Haft. Schuldig macht sich dabei nicht die Frau, die eine Schwangerschaft unterbricht, sondern derjenige, der ihr dabei hilft. Das kann ein Arzt sein oder auch das Mitglied einer Hilfsorganisation wie Justyna Wyszynska. Sie gehört zur Gruppierung Women on Web. Seit April muss sie sich vor Gericht verantworten, weil sie einer schwangeren Frau Abtreibungspillen aus ihrem privaten Bestand zukommen ließ. Die Betroffene hatte sich an die Aktivistin gewandt, weil sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann bedroht fühlte. Offenbar kam auch die Anzeige von ihm. Der Prozess gegen Wyszynska läuft noch, trotzdem setzt sie ihre Arbeit unbeirrt fort, etwa bei der Beratung abtreibungswilliger Ukrainerinnen.
Seit Beginn des Militärkonflikts werden Freiwillige, die an der Grenze arbeiten, von flüchtenden Frauen nach Möglichkeiten für einen Schwangerschaftsabbruch gefragt. Wir wissen, dass es an der Grenze Flugblätter mit unserer Telefonnummer gibt. Die Personen nehmen mit uns Kontakt auf, per Telefon oder Mail, und sie bekommen alle Informationen. Hauptsächlich geht es um Schwangerschaften bis zur 12. Woche. Man kann also ohne fremde Hilfe mit den Pillen abtreiben. Die sind in der Ukraine auch erhältlich und bekannt. Deshalb wollen die Frauen aus der Ukraine, die uns anfragen, eigentlich nur wissen, wie sie sie sicher bestellen können. Denn sie können nicht in ihr Land zurückkehren, um sie zu kaufen, zu bestellen oder vom Arzt zu bekommen. Also bestellen sie die Tabletten nach Polen, dorthin, wo sie gerade leben.
Für Wyrzynska sind die Abtreibungspillen das Wundermittel schlechthin. Es gebe den Frauen die Möglichkeit, eine Schwangerschaft selbstständig abzubrechen.
Die Weltgesundheitsorganisation hat in ihrem jüngsten Bericht erneut darauf hingewiesen, dass man eine Schwangerschaft bis zur 12. Woche selbstbestimmt mit einer Pille abtreiben kann. Die Methode sei sehr sicher. Wenn wir den Frauen eine solche Abtreibung ermöglichen, geben wir ihnen auch die Macht über den eigenen Körper. Sie sind unabhängig von den Entscheidungen der Ärzte und von Weltanschauungen, die sie in den Krankenhäusern oder beim medizinischen Personal antreffen. Sie sind einfach frei.
Doch woher stammen diese Abtreibungspillen, wenn sich die Menschen strafbar machen, die sie in Polen vertreiben? Frauenrechtsgruppen helfen dabei der Vermittlung weiter, sagt Alexandra Magryta von Federa, allerdings nur mit Informationen.
Es gibt solche Organisationen, die den Frauen in Polen helfen. Ja. Das ist zum Beispiel Women on Web. Und man schreibt an diese Organisation. Und die senden einfach die Tabletten. Also sie haben ihren Sitz im Ausland und sie helfen den Frauen, weil sie also wissen, dass es wichtig ist.
Do you have an unwanted pregnancy of less than 9 weeks? Please go to Women on Web.
Women on Web mit Hauptsitz in Kanada stellt die Abtreibungspillen für geflüchtete Ukrainerinnen inzwischen kostenlos zur Verfügung. Nach Angaben von Frauenrechtlerinnen wählen die meisten Frauen, auch Polinnen, diesen Ausweg, um das Gesetz zu umgehen, zum Beispiel dann, wenn der Fötus schwer krank ist. Das ist in Polen offiziell kein Grund für einen legalen Schwangerschaftsabbruch. In einem solchen Fall müssen die Frauen nachweisen, dass der kranke Fötus ihre eigene Gesundheit in irgendeiner Weise gefährdet, psychisch etwa. Dazu brauchen sie ein psychiatrisches Gutachten, das wiederum nicht jeder Psychiater ausstellen will. Erst mit einem solchen Dokument kann ein Frauenarzt die Schwangerschaft dann abbrechen. Und selbst bei Vergewaltigung, einem anerkannten Abtreibungsgrund, ist das Prozedere kompliziert und beschämend für die Opfer, sagt Alexandra Magryta.
Dann müssen sie das anzeigen und dann gehen sie in die Anwaltschaft und erzählen, was sie da alles erlebt haben. Aber aus der unseren Erfahrung ist das so, dass sie das nicht machen wollen. Und kein Wunder.
Laut offizieller Statistik wurden im vergangenen Jahr in Polen 107 legale Abtreibungen vorgenommen. 10-mal weniger als vor der Verschärfung des Gesetzes. Außerdem sind mehr als 35.000 illegale Schwangerschaftsabbrüche bekannt geworden. Die Dunkelziffer dürfte aber höher sein. Wie viele Vergewaltigungsopfer unter den Ukrainerinnen sind, die in Polen abtreiben wollen, ist nicht bekannt. Die Zahlen zu diesem Thema seien hier generell unglaubwürdig, meint Frauenrechtsaktivistin Alexandra Magryta.
Laut der Aussage vom Ministerium für Gesundheit gab es keine Vergewaltigungsfälle in ganz Polen. Wir haben 9 Millionen Frauen in reproduktivem Alter, also dass sie schwanger werden können. 9 Millionen, aber darunter kein Fall, was für mich eine Lüge ist. Ich glaube, dass die Ärzte das anders in ihren Dokumenten definieren. Also diese Abtreibung wegen zum Beispiel Vergewaltigung, dass sie ein anderes Wort dafür benutzen. Also nicht Abtreibung, sondern Fehlgeburt. Medizinisch betrachtet ist das nicht zu unterscheiden, ob das Fehlgeburt oder Abtreibung ist, wenn man die Tabletten nimmt.
Deshalb fragen die Frauenorganisationen auch nicht nach den Motiven für eine Abtreibung. Das sei für ihre Arbeit eh bedeutungslos, erklärt Justyna Wyrzynska von Women on Web.
Aber das bedeutet nicht, dass wir die Gründe nicht mitbekommen. Ja, es kommt tatsächlich immer mal vor, dass sich bei uns Frauen melden, die uns sagen, dass sie vor ein paar Tagen aus dem Kriegsgebiet nach Polen gekommen seien und dass sie vergewaltigt worden seien und davon schwanger geworden sind. Aber diese Geschichten werden weniger. Ich denke, dass sich entweder die Situation der Frauen etwas stabilisiert hat oder dass die Hilfe jetzt direkt in der Ukraine angeboten wird. Denn wir wissen, dass Hilfsorganisationen die Abtreibungspillen auch in die Ukraine transportieren. Die betroffenen Frauen brauchen also nicht nach Polen zu kommen, um die Schwangerschaft abzubrechen. Das können sie jetzt auch in ihrem Land.
Mehrere Versuche, die Gesetzeslage für abtreibungswillige Ukrainerinnen in Polen zu entschärfen, sind inzwischen gescheitert. Die Linken etwa haben im Parlament einen Entwurf eingebracht, der die Staatsanwaltschaften zwingen sollte, innerhalb von 7 Tagen über einen Antrag auf Schwangerschaftsabbruch einer vergewaltigten Frau zu entscheiden. Bisher existiert in diesen Fällen kein zeitliches Limit. Der Antrag wurde abgelehnt. Auch ein Appell mehrerer Frauenorganisationen, darunter Federa, an den Gesundheitsminister verhallte ungehört, schildert Alexandra Magreta.
Wir haben gefragt und gebeten darum, dass das Ministerium vielleicht in Erwägung zieht, den geflüchteten Frauen doch mehr zu helfen als den polnischen, weil wir können uns vorstellen, dass die geflüchteten Frauen aus der Ukraine nicht unbedingt die Schwangerschaft fortsetzen wollen. Und sie sollen auch das Recht haben, die Schwangerschaft zu beenden, wenn sie wollen. Weil ich jetzt in einem fremden Land lebe und keine Unterstützung habe und ich kann mir nicht vorstellen, unter diesen Bedingungen das Kind zu haben. Ja? Und wir wollten, dass die ukrainischen Geflüchtete dieselben Rechte haben, wie sie in der Ukraine hatten. Also in der Ukraine war die Abtreibung bis zu der 12. Schwangerschaftswoche legal. Aber das Ministerium war sehr strikt und hat geantwortet, okay, die Frauen aus der Ukraine können die Schwangerschaft beenden, aber nur unter den juristischen Möglichkeiten, die in Polen gelten.
Doch selbst die gehen vielen Abtreibungsgegnerinnen und Gegnern im Land noch zu weit. Eine von ihnen ist Kaja Godek. Sie führt eine Stiftung unter dem Namen Leben und Familie und wird nicht müde, Frauenrechtsgruppen anzugreifen, auch mit Blick auf schwangere Geflüchtete aus der Ukraine.
Die Ukrainerinnen, die nach Polen fliehen, werden von feministischen Gruppen zur Abtreibung überredet. Häufig mit dem Argument, es sei schwierig, ein weiteres Kind zu bekommen, wenn man fern der Heimat ist und schon Kinder hat. Das ist, finde ich, ein sehr schlaues Spiel, das die wahre Intention der feministischen Gruppen bloßstellt. Denn das sind Gruppen, deren Ziel es ist, möglichst viele Menschen zu töten.
Das Gebaren der Abtreibungsgegner ging dann sogar der erzkonservativen Regierung in Warschau zu weit. Sie rügte die Stiftung Leben und Familie für Flyer mit der Aufschrift Abtreibung ist Mord. Darin sollten ukrainische Frauen darüber informiert werden, dass in Polen eine Abtreibung unmöglich ist.
Tja, da ist also noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Die gesellschaftliche Haltung derzeit ist aber ziemlich klar. Etwa 2/3 der Polen befürworten ein Gesetz, das Abtreibungen ermöglicht. Das zweite Thema, das mit Russlands Krieg gegen die Ukraine für Polen an Brisanz gewonnen hat, ist die Energieversorgung des Landes. Das, was wir bisher wussten über Polens Energieversorgung, war: Erstens, es wird überwiegend mit Kohle geheizt und Strom produziert. Zweitens, der CO2-Ausstoß ist enorm. Drittens, der Clinch mit der EU deshalb gewaltig. Und viertens, weshalb Polen seine Kohleförderung seit Jahren zurückfuhr. Und, was wir nicht so genau wussten, die Kohle, die dann fehlte, importierte Polen aus Russland. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine verhängte Polen einen Importstopp für diese Kohle. Und nun fehlt diese russische Kohle bei den Verbrauchern. Peter Sawicki über das Kohleland Polen, wie es vor Pandemie und Krieg dastand und wie heute.
It's a country where change is perceived as a chance for a better future.
Im Dezember 2018 war die Weltgemeinschaft in Katowice zu Gast und Polen hieß sie mit Slogans zu sauberer Umwelt willkommen. Katowice war Schauplatz der UNO-Klimakonferenz, obwohl die Stadt traditionell eine Hochburg der Kohleindustrie ist. Andrzej Duda, Polens Präsident, sang als Gastgeber ein Loblied auf die Kohle. Polen hat es geschafft, seine Treibhausemissionen um 30% seit 1988 zu senken und dabei seine Energiesicherheit zu gewährleisten, die auch auf einer effektiven Kohletechnologie aufgebaut ist. Polens Nutzung von Kohle steht dem Engagement für Klimaschutz nicht im Weg.
i z postępem w dziedzinie ochrony klimatu.
Im Kohleland Polen war das eine populäre Aussage. Keine vier Jahre später ist sie allerdings überholt. In Polen wächst die Sorge vor einem Kohlemangel im Winter und damit auch vor zahlreichen kalten Wohnzimmern. Zwar ist der Anteil der Haushalte, die mit Kohle heizen, leicht zurückgegangen. Laut Regierung beträgt er aber immer noch mehr als 40%, was viele hunderttausend regelmäßige Verbraucher von Kohle ergibt. 5 Tonnen Kohle benötigt ein polnischer Haushalt durchschnittlich für eine ganze Heizsaison. Sich dies zu leisten, wird angesichts des russischen Krieges in der Ukraine aber immer schwieriger. Eine Tonne Kohle kostet derzeit umgerechnet 680 Euro, 4-mal so viel wie vor einem Jahr. Die PiS-Regierung brachte deshalb finanzielle Zuschüsse für Privathaushalte auf den Weg, die auf Kohle angewiesen sind, wie Klimaministerin Anna Moskwa im Sejm erläuterte. Der anhaltende Krieg hinter unserer Grenze treibt die Rohstoffpreise in die Höhe. Im April haben wir auf EU-Ebene mit einem Embargo auf russische Kohle reagiert. Für diejenigen, die mit Kohle heizen müssen, oft mit niedrigen Einkommen, kommt jetzt schnelle Hilfe. 3.000 Zloty pro Haushalt, ca. 630 Euro. Die Maßnahme wird im Land Kohlezuschuss genannt. Zwar fördert Polen nach Berechnungen der Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna nach wie vor pro Jahr etwa 55 Millionen Tonnen Steinkohle. Das reiche, so Experten, die zitiert werden, um den Bedarf von Industrie und Kraftwerken zu decken. Nur ein geringer Teil eigne sich aber qualitativ fürs Beheizen von Wohnhäusern, wie es weiter heißt. Hierfür hatte Polen bisher jährlich knapp 10 Millionen Tonnen Steinkohle aus Russland importiert, bis das Land in die Ukraine einmarschierte. Noch vor dem EU-weiten Kohleembargo brachte die Regierung in Warschau ein eigenes Importverbot auf den Weg. Zugleich hatten PiS-Politiker stets Sorgen vor einer Versorgungslücke zu zerstreuen versucht. Mitte Juli wies Ministerpräsident Mateusz Morawiecki dann Energieunternehmen an, zügig etwa 5 Millionen Tonnen Kohle auf dem Weltmarkt einzukaufen, um die nationalen Reserven aufzufüllen, etwa in Australien oder Kolumbien. Morawiecki wird vorgeworfen, zu lange untätig gewesen zu sein. Ökonomen wie Edyta Wojtyła sehen beim Thema Kohle ein generelles Defizit an Weitblick. Kohlemangel entstand schon während der Pandemie, als die Gewinnung von Rohstoffen gedrosselt wurde. Durch die dann eingetretene verzögerte Nachfrage wuchs der weltweite Kohlebedarf doppelt so schnell. Der Krieg hat das potenziert. Der jetzige Kohlezuschuss ist aber keine Medizin dafür. Er ist ein Geschenk und wir wissen nicht, wo es herkommen soll. Kritik am Kohlezuschuss kommt auch von Jarosław Gowin, früher Minister für wirtschaftliche Entwicklung in der PiS-Regierung und jetzt in der Opposition. Er sagte einem regionalen Radiosender, diese Maßnahme ist schreiend ungerecht. Was passiert mit denjenigen, die nicht mit Kohle heizen, sondern mit Erdgas oder Heizöl? Zudem spielt die Höhe des Einkommens keine Rolle. Somit wird das Geld vor allem an diejenigen fließen, die auch ohne den Zuschuss auskommen. Dies wird an weiteren Politikern geteilt, zumal der Kohlezuschuss nicht zweckgebunden ist. Um die 3000 Zloty zu bekommen, würde es etwa für eine wohlhabende Familie also reichen, so der Vorwurf, bloß über einen registrierten Kohleofen zu verfügen, ohne ihn zwangsläufig zu nutzen. Umweltverbände weisen unterdessen auf verpasste Chancen beim Ausbau erneuerbarer Energien hin, was sich besonders jetzt räche, argumentiert Joanna Flisowska, Leiterin von Greenpeace Polska. Wir müssen die Blockade bei der Entwicklung grüner Energie in Polen lösen. Die Windenergie an Land kommt wegen restriktiver Regeln zu Mindestabständen nicht voran. Dabei zeigen Studien, dass, wenn wir doppelt so viele Windräder hätten, die Energiepreise um 30% niedriger wären.
To mielibyśmy w tej chwili nawet 30% niższe ceny energii.
Soweit Peter Sawicki über Polen und die Kohle mit einem kleinen Schlenker zu den erneuerbaren Energien. Doch im Ernst, welche Alternativen zu Kohle hat Polen? Wie sieht die ganze Energieversorgung im Land aus? Und was bedeutet das wiederum für die europäische Solidarität in Sachen Energie? Das möchte ich wissen von Andrzej Anzygier, einem Analysten für Energie- und Klimapolitik in Europa bei Climate Analytics, einem Forschungsinstitut. Mit ihm bin ich verbunden. Hallo, Herr Anzygier.
Hallo, guten Tag.
Sie beschäftigen sich seit längerem auch mit der Energieversorgung in Polen. Wie sieht diese aus? Stichworte wären da für mich von Interesse: Flüssiggas, Atomkraft, vielleicht noch mehr was zu Wind und Sonne?
Ja, das ist genau eine sehr interessante Situation, die wir jetzt zurzeit haben, angesichts der Energiekrise, die uns in ganz Europa beschäftigt. In Polen sieht das eigentlich interessant aus, weil die Ruhe aus Warschau ist etwas überraschend, angesichts der Tatsache, dass in Deutschland das etwas anders aussieht, dass die Regierung zu Energiesparen aufruft und zu Maßnahmen und sagt auch, dass es etwas schwierig wird im Winter. In Polen hört man nie so viel zu diesem Thema. Das ist aber trügerisch. Ich würde sagen, das ist Ruhe vor dem Sturm. Auch angesichts der Energieversorgung mit Erdgas sieht das in Polen nicht so rosig aus.
Ganz kurz dazwischen, wofür braucht man denn in Polen Gas? Ich habe gedacht, zu 80% wird mit Kohle geheizt und auch Strom wird aus Kohle produziert. Ist das nicht so?
Nicht mehr. Seit schon einiger Zeit hat die polnische Regierung, nicht nur die jetzige, nicht nur die konservative Regierung, sondern auch die von Tusk davor, hat eine Verlagerung von Kohle auf Erdgas forciert. Es wurden Erdgasverbrauchsmöglichkeiten gefördert. Leute wurden dazu ermutigt, Kohle durch Erdgas zu ersetzen. Und dadurch ist Erdgasverbrauch auch gestiegen. Also das ist auch etwas, was Polen und Deutschland doch bis vor kurzem gemeinsam hatten, diese Förderung von Erdgasverbrauch.
Wie sieht es denn mit der Atomkraft aus? Es war ja mal die Rede davon, dass Polen ein Atomkraftwerk bauen will. Die Grünen dort, auch die Umweltschützer, stehen der Atomkraft nicht so skeptisch gegenüber wie wir Deutschen.
Das mag daran liegen, dass die Grünen in Polen wissen, dass das Atomkraftwerk nie gebaut wird. Das ist eine Entwicklung, wo nicht viel passiert ist, schon seit über 12, 13 Jahren, seitdem das Thema angesprochen wurde. Das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Das sind Investitionen, die extrem teuer sind, die auch nicht notwendig sind zurzeit. Das wird uns in jetziger Krise überhaupt nicht helfen.
Und wo sehen Sie die Lösung?
Na, die Lösung, das sind hauptsächlich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Also wir sind als Europa, als Europäische Union angesichts der jetzigen Krise, angesichts der Krise in Frankreich mit Atomenergie, angesichts der Tatsache, dass man eigentlich wegen Dürreperioden die Kraftwerke nicht kühlen kann. Wir sind zu erneuerbaren Energien und Energieeffizienz verdammt. Wir haben einfach keine andere Wahl zurzeit.
Herr Anzüger, das ist ja noch Zukunftsmusik. Im Moment ist es aber so, dass, wenn ich die Medien hier und auch in anderen europäischen Ländern mir angucke, lese, dass die anderen Länder, unter anderem auch Polen, sagen, wir sind besser aufgestellt, weil wir seit Jahren gewarnt haben vor der Abhängigkeit von russischem Gas und Erdöl und ihr Deutschen hättet da viel früher auf uns hören müssen, habt ihr aber nicht. Deutschland pocht jetzt auf europäische Gassolidarität und Länder wie Polen, aber auch andere, Südeuropa, auch Frankreich, wollen da nicht so recht mitmachen. Das Hauptargument ist, Deutschland sei selbst schuld, dass seine Speicher nicht so gefüllt sind wie die der anderen, weil es bis zum Schluss an Russland festgehalten hat. Was sagen Sie dazu, Herr Anzüger?
Warnen heißt nicht unbedingt was tun. Die deutschen Speicher sind zwar nur zu 75% voll, im Gegensatz zu den polnischen, die sind zu 99% voll, aber die wurden jetzt schon ausreichend, um 80% der Jahresverbrauchs zu decken. Das ist etwas mehr als in Polen, das ist die erste Sache. Im Gegensatz zu Deutschland, wo gerade über die Zeit danach nachgedacht wird, das ist etwas, was in Polen gerade fehlt. Eigentlich ist passiert das Gegenteil. Im Bereich Onshore-Wind in Polen hat sich die Gesetzgebung überhaupt nicht geändert, trotz eines Maßnahmenpakets, das schon seit 2 Monaten im polnischen Parlament liegt. Die Entwicklung der Solarenergie, das eine Erfolgsgeschichte ist in Polen. Innerhalb von 3 Jahren hat Polen ca. 10 Gigawatt Kapazitäten installiert. Das wurde gerade ausgebremst ab dem 1. April durch Gesetzänderung. Diese Ruhe, dass die polnische Regierung etwas entspannter die Sachen sieht, das entspricht nicht unbedingt der Realität.
Ja, was würden Sie sagen, warum? Woher kommt diese Ruhe?
Ich würde sagen, ein bisschen Schadenfreude. Aber um das auch anders zu sagen, kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat die polnische Regierung alles, wenn fast alles, richtig gemacht. Also hat polnisches Volk, Regierung ohne Wenn und Aber unterstützt. Nicht nur die polnische Regierung, sondern auch das polnische Volk. Aber inzwischen scheint der Ministerpräsident Morawiecki vergessen zu haben, wofür unter anderem das ukrainische Volk kämpft, nämlich um Teil Europa zu werden. Er scheint genau das Gegenteil zu wollen. Die Wege von Polen und Ungarn haben sich getrennt. Bis zu dem Überfall Russlands auf die Ukraine haben polnische und ungarische Regierung gegen Europa gewettet, haben versucht, europäische Einigkeit zu unterminieren. Mhm. Jetzt machen sie das weiterhin, getrennt, aber weiterhin. Also das hat sich leider nicht geändert.
Soweit der Analyst für Energie- und Klimapolitik, Andrzej Anzygier von dem Forschungsinstitut Climate Analytics. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um die Kurden in Nordsyrien und ihre Sorge vor Erdogans Invasion. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.